Radio zum Nachhören. Die Podcasts von HR4.
Thomas Schönberger, unser Sonntagsgast, ist Vorsitzender des Vegetarierbundes Deutschland. Herzlich willkommen hier bei uns in HR4, Herr Schönberger.
Ja, guten Tag aus Hamburg.
Ist der Trend denn zum Vegetarischen doch noch nicht so verbreitet, wie ich geglaubt habe?
Ich glaube, das ist wahrscheinlich unterschiedlich, ob man in der Stadt unterwegs ist oder auf dem Lande. In der Stadt hat sich, glaube ich, schon so einigermaßen rumgesprochen, dass wenn man als vegetarisch lebender Mensch Bratkartoffeln bestellt, dass man die gerne ohne Speck hätte. Aber ich erlebe es, dass meist danach gefragt wird. Auf dem Lande ist das vielleicht selbstverständlicher, ordentlich Speck reinzupacken und da nicht so genau hinzugucken. Aber in der Regel hat es sich schon so entwickelt, dass also wahrgenommen wird, was vegetarisch und auch vegane Ernährung mittlerweile ist und dass man darauf Rücksicht nimmt. In der Regel. Aber die Ausnahmen bestätigen ja bekanntlich die Regel.
Wie lange essen Sie denn schon fleischlos?
Das hat angefangen etwa in meinem 19., 20. Lebensjahr.
Was gibt es bei Ihnen heute zum Mittagessen?
Ja, ich liebe es öfter mal einfach deftig. Also es wird die schon genannten Bratkartoffeln geben, ohne Speck natürlich. Und mit einem Champignon, also eine Champignon-Bratkartoffelpfanne gibt es heute zum Mittagessen. Was Einfaches, aber Deftiges.
Klingt lecker. Einen Schritt weiter, Sie haben schon angesprochen, als die vegetarische Ernährung ist die vegane, wo ja gar nichts mehr vom Tier drin ist, also keine Eier, keine Butter. Ist das der Trend der Zukunft?
Könnte ich mir vorstellen, man erlebt ja im Moment, dass die vegane Ernährung, die vegetarische, so ein bisschen links auf der Überholspur überholt, was die Produkteinführung betrifft, was die Kochbücher betrifft, was die öffentliche Wahrnehmung, die Diskussion betrifft. Und sie ist ja aus der Nische komplett raus. Noch vor vielleicht plus minus 10 Jahren war das ja wirklich eine Ernährung vom Mars, die kaum bekannt war, man gar nicht verstehen konnte. Mittlerweile ist es ja fast, wie gesagt, hat er sich an die Spitze gesetzt und die vegetarische Ernährung in der öffentlichen Debatte überholt. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Entwicklung so weitergeht, dass die vegane Ernährung doch noch mehr als jetzt an Breite nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch im tatsächlichen in der Umsetzung bei der Ernährung erfahren wird.
Bisweilen wird ja Vegetariern, Veganern vorgeworfen, sie würden so ein richtiges Dogma aus ihrer Ernährung machen, also würden schief gucken, wenn man sich in ihrer Nähe mal eine Bratwurst bestellt. Was sagen Sie zu diesem Vorwurf? Ist der gerechtfertigt?
Ja, der ist zumindest rückblickend gerechtfertigt, gilt ja auch nicht für alle, die vegetarisch vegan leben, aber es war doch schon so, dass, sagen wir mal, so eine zugespitzte, um nicht zu sagen militante Debatte dann oft sozusagen die Folge war von unterschiedlichen Bestellvorgängen im Restaurant. Ich glaube aber, soweit ich das in meinem Umfeld, auch in unserem Verein wahrnehme, hat sich das doch sehr entspannt. Wir argumentieren natürlich vor allem dann, wenn wir auch im privaten Rahmen gefragt werden. Als Verein ist klar, dass wir als Verband, dass wir politisch argumentativ auftreten. Aber dieses scharfe, konflikthafte Debattieren und gegenseitige, ich hätte beinahe gesagt, Bekämpfen bezüglich der Ernährung, das hat eigentlich doch sehr nachgelassen und das doch irgendwie entspannter geworden, ist so meine Wahrnehmung.
Und das ist auch gut so. Ich habe ja gedacht, vegetarisch leben, das ist so ein Trend unserer Zeit. Das stimmt aber gar nicht. Den Deutschen Vegetarierbund gibt es schon seit 125 Jahren. Heute geht es den meisten Vegetariern ja um Gesundheit, aber auch um Tierschutz, Umwelt und Klima. Herr Schönberger, was war denn im 19. Jahrhundert die Motivation?
Ja, damals war die vegane Bewegung gab es zumindest vom Ausdruck her ja noch nicht Bewegung, ja Teil der sogenannten Lebensreformbewegung. Und der Gesundheitsaspekt und wie der Name Lebensreform schon sagt, die persönliche Reform, persönliche Weiterentwicklung individuell, war da ein ganz, ganz starker Aspekt. Das Politische noch nicht so sehr.
Also einfach etwas anders machen wollen als das, was einem bislang auf den Weg gegeben war. Das war die Motivation dann.
Ich denke schon. Das war natürlich, muss man sich vor Augen führen, im Rahmen der wilhelminischen, eher autoritären, patriarchal geprägten Gesellschaft auch so eine Art Ausbruchsversuch, viel auch von jungen Leuten. Ja, ich denke schon. Es war auch eine Protestbewegung, vielleicht eine erste Protestbewegung, die wir dann in den 70er Jahren in Deutschland ja auch wieder gefunden haben, die sich zum Teil ja auch darauf bezogen hat. Ich denke, das waren so die wesentlichen Aspekte dieser Bewegung damals.
Aber auch im 19. Jahrhundert gab es bestimmt schon Menschen, die gesagt haben, ach nee, die Tiere tun mir leid, die möchte ich nicht essen.
Ja, also es gab ja eine starke Bewegung auch gegen die Anti Vivisektion damals.
Ja, was ist
und
das?
Gegen die Tierexperimente, also das Experiment am lebenden Tier, wurde auch zu der Zeit durch zahlreiche Vereine bekämpft. Die hatten natürlich auch Überschneidungen mit der vegetarischen und Lebensreformbewegung. Also der Aspekt, Tiere nicht für das eigene Leben in Anspruch zu nehmen, sei es für Experimente, sei es für die Ernährung, spielte auch eine starke Rolle, ganz sicher.
Was hat sich der Deutsche Vegetarierbund heute auf die Fahnen geschrieben?
Ja, wir versuchen natürlich als NGO, wie man neudeutsch sagt, Non-Government Organization, auf die Gesellschaft,
also Nicht-Regierungsverein,
Einfluss zu nehmen und sozusagen die Paradigmen, die unsere Kultur prägen im Bereich Ernährung, Landwirtschaft, Konsum zu verändern. Wir versuchen, an die großen Räder ranzugehen.
Der Vegetarierbund muss ja eigentlich einen Boom erleben heute, ne? Ist das so?
Ja, 14.000 Mitglieder im Moment.
Müsste aber weiter nach oben gehen.
Ja, unbedingt. Die 20.000 ist so eine nächste Größe, die wir so im Blick haben. Auch wiederum sehr selbstbewusst. Wir sind lange, man kann sagen, von fast 100 Jahre, also schon Anfang des letzten Jahrhunderts waren wir so 1500 Mitglieder etwa und bis vor 10 Jahren waren wir vielleicht 2000. Also hat sich da nicht sehr viel getan. Das lag aber auch zum Teil an der Bewegung selbst, muss man selbstkritisch sagen. Aber jetzt hat sich da ein Boom entwickelt, den man auch an anderen Zahlen messen kann. Vielleicht nur eine zu sagen. 2012 gab es als Neuerscheinung 23 vegane Kochbücher, dann 2014 77 und 2016 waren es schon über 200. Also auch daran lässt sich das so ein bisschen messen.
Also Trend geht steil nach oben. Ich habe es vorhin schon angesprochen, es gab eine aufsehenerregende Aktion, für die der Vegetarierbund für ordentlich Schlagzeilen gesorgt hat. Da ging es um Gerichte aus Hunde- und Katzenfleisch. Also nicht in China, sondern hier bei uns in unserer Kultur. Herr Schönberger, Gerichte aus Hunde- und Katzenfleisch standen vor einiger Zeit auf der Speisekarte eines Restaurants. Was für eine Aktion war das, mit der Sie so für ordentlich Wirbel gesorgt haben?
Ja, die Aktion sollte eigentlich was ganz Einfaches zeigen. Die Entscheidung, ob wir sagen, ein Schwein oder ein Rind können wir essen, ein Hund, eine Katze, aber nicht, ist sozusagen rein sachlich, medizinisch, gesundheitlich eigentlich nicht zu begründen, sondern ist eine kulturelle, um nicht zu sagen, eine ideologische Prägung, die wir mehr oder weniger unbewusst leben, der wir folgen, weil die Gesellschaft uns sie so vorgibt.
Aber wie ist die Aktion wirklich abgelaufen? Haben Sie da wirklich Gerichte aus Hunde- und Katzenfleisch zum Schein auf die Speisekarte gesetzt?
Es gab so einen Film, der dann ja auch rumging, wo dann gezeigt wurde, wie in einem entsprechenden Restaurant der Chefkoch sozusagen das Ganze zubereitet und auch seinen Gästen anbietet, denen das ja auch sehr, sehr gemundet hat. Und wir wollten damit eben zeigen, das schmeckt natürlich wunderbar, da gibt es überhaupt kein Problem, ist wahrscheinlich auch nicht ungesünder als Rind- oder Schweinefleisch zu essen. Aber wenn man da mal genauer nachdenkt, hoffen wir, dass eine Selbstreflexion gesellschaftlich, aber auch individuell einsetzt. Nach welchen Kriterien entscheide ich eigentlich, was ich esse?
Also da haben aber viele Leute protestiert und haben gesagt, das geht doch nicht. Man kann doch nicht Hunde und Katzen auf die Speisekarte setzen.
Genau, das war ja auch so ein bisschen ein erhoffter oder auch erwarteter Effekt, dass es dann Proteste gibt, mit denen man dann wiederum arbeiten kann, das aufnehmen kann und zeigen kann, ja, euer Protest ist erstmal verständlich, aber denkt mal drüber nach, wieso protestiert ihr eigentlich nicht, wenn Rinder unter doch leider in der Regel unwürdigen Bedingungen, sehr unwürdigen Bedingungen gehalten, geschlachtet und dann auch verzehrt werden.
Also es gehört ja irgendwie zu unserer Kultur, dass wir Nutztiere essen, aber wahrscheinlich ist die Dosis ja auch das Gift. Also jedes Jahr werden 60 Millionen Schweine hier in Deutschland geschlachtet. Der Bedarf ist enorm und wahrscheinlich geht diese große Zahl wirklich nur mit Massentierhaltung. Und wie kann man das denn stoppen?
Da gibt es wahrscheinlich ganz viele Wege. Ich hatte schon gesagt, dass der Appell an die individuelle Verhaltensänderung weiterhin wichtig ist, aber nicht mehr unser zentraler Ansatz. Wir wollen an die großen Akteure der Gesellschaft ran, inklusive Fleischfirmen.
Also Sie wollen erreichen, dass Fleisch eben einfach teurer wird.
Zum Beispiel, dass also Produkte, die auch sagen wir mal, ökologische, hohe ökologische Kosten haben, dass die sozusagen vorab eingepreist werden über eine höhere Mehrwertsteuer zum Beispiel und Produkte, die nachhaltig sind, eher gesünder, einen geringeren Mehrwertsteuersatz haben.
Aber jetzt könnten ja Landwirte sagen, also wenn wir das nicht billig produzieren, dann machen das Kollegen im Ausland, das Fleisch wird dann importiert und wir gehen leer aus. Ist das so?
Das ist natürlich tatsächlich ein strukturelles Problem, was über die Ländergrenzen hinaus angegangen werden muss. Da kommt man dann auf das Thema EU-Agrarpolitik. Ein Landwirt heute verhält sich natürlich vernünftig, wenn er möglichst billig produziert, auch zulasten der Qualität und zulasten des Umganges mit den Tieren. Wenn er das nicht tut, ist er irgendwann weg. Ist ja bekannt, dass in Deutschland mehrere 10.000 Höfe pro Jahr die Pforten schließen müssen oder nur noch Nebenerwerbshöfe sind. Da muss natürlich angesetzt werden. Deswegen haben wir auch den Bereich WEBO Politik ins Leben gerufen vor einigen Jahren, der sich auch um diese Dinge ganz klassisch im Sinne von Lobbyarbeit kümmert.
Also ein wichtiges Ziel auf jeden Fall, weg von der Massentierhaltung aus Tierschutzgründen, aber auch wegen der Umwelt und des Klimas. Aber für viele Vegetarier ja auch ein wichtiger Punkt, die Gesundheit. Herr Schönberger, jetzt mal Butter bei die Fische, oder? Olivenöl ans Gemüse. Wie gesund ist die vegetarische und auch die vegane Ernährung denn eigentlich wirklich?
Ja, also es gibt zahlreiche Studien, die einfach in der Tendenz sagen, umso weniger Fleisch, umso weniger tierische Produkte, umso gesünder lebt man in der Tendenz. Natürlich kann man sich auch vegan sehr, sehr ungesund ernähren, indem man nur Weißmehlprodukte, Pommes, Pizza und Marmeladenbrötchen isst. Das geht natürlich. Aber in der Regel sind Menschen, die sich mit ihrer Ernährung auseinandersetzen, auch bewusster, was die Auswahl der Lebensmittel von der Vollwertigkeit her, vom Gesundheitswert her, eher Bioprodukte betrifft. Insofern unterstützt das noch den gesundheitlichen Wert der veganen und vegetarischen Ernährung. Ernährung.
Stimmt denn das, dass viel mehr Frauen vegetarisch bzw. vegan leben als Männer?
Ja, da gibt es also nach einer Erhebung eine klare Tendenz. Frauen verhalten sich generell nachhaltiger, fahren langsamer Auto, essen weniger Fleisch, verhalten sich bei vielen ökologischen Fragen vernünftiger als Männer, sind da vielleicht auch sensibler und empathischer. Männer sind ja eher so nach dem Motto, was nicht tötet, härtet ab, nur die Harten kommen in den Garten. Ein bisschen pauschal jetzt alles, aber es ist eine Tendenz.
Geht es nicht bei vielen, was so im Bereich des vegetarischen Marktes angeboten wird, auch nicht doch wirklich nur um den Kommerz? Sie haben das auch schon angesprochen, es gibt vegane Kosmetik, vegane Reisen. Ich habe schon von veganem Hundefutter gehört, was ich persönlich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Das heißt, das scheint mir doch irgendwie der Kommerz im Mittelpunkt zu stehen. Ist da nicht einiges überzogen aus Ihrer Sicht?
Richtig, mittlerweile ist das so. Die vegetarisch-vegane Ernährung ist aus der Nische raus mit entsprechenden Folgen, die Sie gerade beschrieben haben. Wir haben aber als Verband überhaupt nichts dagegen, wenn man mit Dingen, die gesellschaftlich vernünftig sind, die möglichst wenig Schaden anrichten, auch Geld verdient.
Herr Schönberger, 3 Gründe aus Ihrer Sicht, warum ich vegetarisch oder vegan leben sollte. 3 Gründe. Nummer 1.
Nummer 1. Wenn ich einen Beitrag leisten will, die Zuspitzung des Klimaschutzthemas zu entschärfen, ist der vegane Weg noch mehr als der vegetarische ganz sicher ein ganz starker Faktor, weil die vegane Ernährung deutlich ressourcenschonender auskommt als die fleischzentrierte.
Nummer 2.
Nummer 2 ist die gesundheitliche Seite. Wenn ich mich also mit deutlich weniger tierischen Produkten, vielleicht sogar vegan ernähre und das einigermaßen vollwertig tue, habe ich gesundheitlich massive Vorteile. Und um das auch zu erhalten, würden wir doch sehr stark empfehlen, sich vegan und vegetarisch zu ernähren.
Nummer 3.
Nummer 3 ist vielleicht die Gerechtigkeits- oder die ökonomische Frage. Die fleischzentrierte Ernährung braucht ja deutlich mehr Wasser, Flächen, Ressourcen allgemein, Pestizide, Düngemittel. Und viele der Futtermittel, die wir verwenden, kommen ja aus den südlichen Ländern der Erde, wo Kulturen, die der eigenen Ernährung dienen, dort nicht mehr angebaut oder weniger angebaut werden können. Also wäre auch ein Beitrag, um die ökonomische Frage und die Weltgerechtigkeitsfrage mit anzugehen und zu entschärfen.
Ich möchte mich herzlich bei Ihnen bedanken dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben für
diese Stunde
hier bei uns in HR4. Thomas Schönberger, Vorsitzender des Deutschen Vegetarierbundes. Alles Gute, Herr Schönberger.
Danke Ihnen auch.